Münchner Kirchenradio.
Klangräume. Kirchenmusik aus St. Michael.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Alois Bierl. Wir unterhalten uns in der nächsten Stunde, was in der Münchner Michaelskirche im Oktober an Kirchenmusik zu hören ist, welche Komponisten und Werke die Gottesdienste an diesem einzigartigen Ort in der Münchner Innenstadt vertiefen. Dazu ist der Chordirektor und künstlerische Leiter von St. Michael bei uns im Studio, Dr. Frank Höntgen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Bierl.
Der 3. Oktober ist Feiertag, aber eben kein kirchlicher. In St. Michael wird dann kein großes kirchenmusikalisches Werk aufgeführt. Aber jetzt mal spekulativ, Herr Dr. Höntgen, gibt es ein Werk der Kirchenmusik, das zu diesem Nationalfeiertag besonders gut passen würde und das Sie an diesem Tag vielleicht auch gern aufführen würden?
Da fallen mir persönlich doch einige Stücke ein. Und die Frage ist aber, und das ist ja auch, wie Sie es eingeleitet haben, auch nach der Motivation. Also was ist ein nationales Stück Musik?
Ja.
Da tun wir Deutsche uns natürlich auch aufgrund unserer jüngeren Vergangenheit doch etwas schwer. Wir feiern ja den Tag der Deutschen Einheit und unser 25. Geburtstag sozusagen. Und da würden mir Stücke einfallen, die die Ursache für diese Trennung und Teilung, nämlich das Kriegsgeschehen, die das nochmal rückwirkend aufgreifen und vielleicht dann auch in ein positives Licht wenden. Also das War Requiem von Benjamin Britten wäre zum Beispiel also ein großes Memento, was man einfach auch mal in so einen Kirchenraum wie St. Michael hineinsetzen könnte. Oder vielleicht das Stück, was zum Kriegsende dann über alle Radiosender ausgestrahlt worden ist, von Frank Martin in Terra Pax. Oder auch Beethovens Missa Solemnis, auf dass es Frieden werde am Ende, oder auch seine 9. Sinfonie, wären alles Stücke, die an einem solchen Tag in unserem Kirchenraum sicherlich mehr als nur eine rein musikalische Wirkung entfalten würden.
Am 1. Oktobersonntag ist in St. Michael beim Hochamt aber eine ganz andere Komposition aus Großbritannien zu hören. Mir war noch nicht mal der Komponist bekannt.
Ja, James Macmillan war bis vor, ich sage jetzt mal, ungefähr 15 Jahren für mich auch ein nicht nur unbeschriebenes Blatt, sondern ich hatte den Namen auch noch nie gehört.
Das tröstet mich jetzt.
Ja. Und ich habe den Kontakt mit diesem Komponisten, meinem damaligen Kaplan an meiner ersten Stelle zu verdanken, der mich am Weihnachtsfest des Jahres 2000 eben mit einer CD beschenkte, wo diese Messe von James Macmillan eben aufgezeichnet war. Und das hat mich elektrisiert, dieses Stück. Das war ein Auftragswerk für das Jahr 2000 an Westminster Cathedral in London. Und ich habe dann nur sofort gedacht, mit deinen Mitteln hier ist es nicht realisierbar. Aber irgendwann mal ist dieses Stück für dich in greifbarerer Nähe. Und das wird es am Sonntag sein.
Es ist ein zeitgenössisches Stück, Sie haben schon gesagt, es ist zur Jahrtausendwende komponiert worden. Solche Werke gelten ja bei vielen Gläubigen oft als etwas sperrig. Ist das hier auch der Fall?
Ja, und das ist auch gut so, dass es das ist. Denn gerade die Kirchenmusik, die ja einen enormen Reichtum wie das Zweite Vatikanische Konzil in Sacrosanctum Concilium auch zu Recht sagt, wir haben einen großen Schatz, der auf uns gekommen ist und den es auch zu pflegen gilt. Man ist versucht, sich in diesem Schatz auch häuslich einzurichten. Das ist so eine leichte Wohlfühlecke. Und gerade auch wir in St. Michael müssen immer wieder aufpassen, dass wir bei aller Pflege der Tradition, auch der wirklich schönen Dinge von der Gregorianik, auch von Mozart und Haydn und Schubert und Bruckner, bei Bruckner fängt es schon an, so ein bisschen manchmal etwas ungemütlich zu werden, aber man richtet sich doch ein bisschen zu sehr ein in dieser Art von Wohlfühlklängen. Und da würde ich auch gerne unserem Erzbischof und Kardinal beipflichten, der vor einigen Tagen auf dem Künstlerempfang im Kardinal-Wendel-Haus gesagt hat, Kunst ohne Zeitgenossenschaft und Kirche ohne zeitgenössische Kunst, und dazu zählt die Musik sicherlich auch mit an vorderster Front, ist für ihn nicht vorstellbar. Und deswegen ist es gut, dass es auch etwas sperrig ist. Man muss sich auch mal reiben können.
Dann hören wir doch gleich einmal ein Ausstück aus diesem sperrigen Stück, an dem man sich reiben kann. Was haben Sie uns da ausgesucht?
Es ist gleich der Beginn dieser Messkomposition, nämlich das Kyrie. Und da merkt man auch direkt, dass dieses Stück doch anders angelegt ist, als man es vielleicht erwartet. Es gibt nämlich auch so eine Art liturgischen Wechsel zwischen einem Vorsänger und dem Chor, der also ein dialogisches Prinzip, was ja unsere Eucharistiefeier eben auch nach Liturgiereform immer sein soll, wie ich finde, sehr gut widerspiegelt. Und wir hören es auch mit dem Chor der Erstaufführung, mit dem Chor von Westminster Cathedral in London und so wie es im Original auch ist, nämlich in englischer Sprache.
Das war das Kyrie aus Mars von James McMillan. Wahrscheinlich ist der deutschen Musikfreunden kein so großer Begriff wie den britischen und insbesondere den schottischen, weil dort ist er eigentlich ziemlich bekannt, oder?
Ja, er war ja auch lange Jahre Leiter eines BBC-Ensembles. Er war zum Beispiel auch im Jahr 2000 in der Doppelfunktion. Er war Composer in Residence bei der BBC und bei Westminster Cathedral, hat also viele Stücke auch als Auftragswerke und aus dem liturgischen Geschehen heraus auch für die Gottesdienste in der katholischen Kathedrale von London eben geschrieben. Es gibt einige Messkompositionen von ihm. Es gibt zum Beispiel auch ein ganz irres Werk, die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz von ihm. Das ist elendschweres Stück, aber mit einer unglaublichen Wirkung. Und insofern ist James McMillan so ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist eine der Galionsfiguren der zeitgenössischen Musik heute auf der Insel.
James McMillan gehört ja zu jenen Künstlern in Großbritannien, die sich ausdrücklich auch zur katholischen Kirche bekennen. Ich habe gelesen, dass er und seine Frau sogar Mitglieder im Laienorden der Dominikaner sind. Spürt man das?
Das ist jetzt eine gute Frage, ob man das wirklich spürt. Ich glaube, dass die Haltung und die Herangehensweise beim Komponieren geistlicher Musik oder liturgischer Musik gegebenenfalls auch eine andere sein kann. Keine bessere oder keine schlechtere, aber eine andere. Wenn jemand wie James McMillan und seine Frau sehr aktiv auch im kirchlichen Leben und auch in der geistlichen Gemeinschaft sich engagieren, würde das für mich bedeuten, dass sie quasi auch eine etwas reflektiertere und auch von mehr Erfahrungen durchdrungene Innenansicht nicht nur von Kirche, sondern auch von Gottesdienst und Liturgie haben. Das wird gegebenenfalls etwas anders sein, wenn man einen ausgesprochenen Agnostiker, aber dennoch hochgradig kompetenten und genialen Komponisten damit beauftragen würde, eine Messkomposition zu verfassen. Da müsste man erstmal den Blick von außen ins Innere erzeugen, was unter Umständen ja auch eine unglaubliche Chance und auch Bereicherung so für beide Seiten sein kann. Aber es ist unter Umständen wirklich etwas anderes, nicht besser oder nicht schlechter. Und ich glaube, dass man in der ganzen Messe hier merkt, dass die hier wirklich eine Innenansicht, eine gelebte Innenansicht von Liturgie sich in diesem Werk bahnbricht.
Sie führen die Messe mit dem Collegium Monacensi in St. Michael auf. Das ist ja Ihr Profi-Ensemble. Ist diese Komposition auch so herausfordernd? Ist die sehr schwer?
Ja, sie ist elendschwer, weil sie, James McMillan, das war nach der ersten Probe auch sofort einhellige Meinung, dieser Mann weiß nicht nur spirituell, was er will, sondern er weiß auch musikalisch, technisch, was ein Chor zu leisten imstande ist. Er weiß, was man Sängern abverlangen kann, ohne sie zu überfordern. Das geht nur, wenn man selber aus einer Innenansicht heraus auch ein Chorensemble selber durch eigenes Singen erlebt hat. Und das war, er war auch Chorknabe, er weiß, wie Singen geht und wie Chorsingen geht. Und die Klänge und die Rhythmen, die sind schon auch für Profis mehr als gewöhnungsbedürftig und man muss es wirklich üben. Und ohne eine häusliche Präparation jedes Einzelnen ist also auch in so einer kurzen Zeit mit drei Proben nicht zu machen.
Dann hören wir nochmal einen Ausschnitt aus dieser Messe, nämlich das Sanctus. Dazu werden wir aber danach bestimmt noch ein paar Worte wechseln müssen. Das war ein Ausschnitt aus dem Sanctus, aus der Messe vom Mars von James McMillan. Wir haben schon gesagt, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen erklärungsbedürftig, Herr Dr. Höntgen.
Wenn man die normalen, und das Wort normal fängt jetzt an ganz besonders zu klingen, wenn man die Messkompositionen, die sonst in unseren Gottesdiensten so erklingen, mit dem festen Ordinarium, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, wenn die so aufführt, wird man hier merken, oh, hier gibt's ja noch was vorweg vor dem Sanctus. Nämlich das, was auch in jeder Eucharistiefeier kommt, nämlich der erste Teil des Hochgebetes, die sogenannte Präfation mit seinem Dialog, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und wir sprachen ja eben schon über die Innenansicht von Liturgie, dass eben die liturgischen Texte und dann das Ordinarium keine isoliert nebeneinander stehenden Blöcke sind, so wie das ja häufig in unseren Gottesdiensten dann auch ja fast nicht anders geht. Selbst wenn man ein ganz normales Lied aus dem Gesangbuch als Sanctus eben singt, hat es meistens tonal oder von der Tonart oder von der Stimmung her wenig mit dem Präfationsdialog zu tun. Da passen die Tonarten oft nicht zueinander oder der Gestus nicht. Ja. Und das hat James McMillan hier versucht in seiner Komposition eben in eine Einheit zu bringen, indem er nämlich neue Akklamationen für das gesamte Hochgebet sich ausgedacht hat und die auch mit Orgelklängen unterlegt, so dass man jetzt wirklich sagen kann, es ist musikalisch und vom Gestus her eine Einheit. Also die gesamte Hochgebet ist durchvertont, Einsetzungsworte, Geheimnis des Glaubens, sogar mit der Glocke oder mit den Schellen, die dann bei dem Erheben der Gaben der Gewandelten zu hören sind. Selbst das hat er mit berücksichtigt. Also das ist so eine Art wirklich im positiven Sinne ein Gesamtkunstwerk.
Also da ist Musik wirklich Teil der Liturgie.
So ist es. Und hier wird Musik auch zu Liturgie, zum Träger von Liturgie. Und das ist, wenn überhaupt man von einer herausragenden Qualität und von einem solitären Charakter dieses Stückes sprechen kann, dann ist es das. Das habe ich in noch wenigen zeitgenössischen Stücken so gefunden, dass Musik zu Liturgie wird.
Dann erwartet die Gottesdienstbesucher am 4. Oktober um 9 Uhr im Gottesdienst in St. Michael in der Münchner Fußgängerzone etwas ganz Besonderes. Sie haben die Klangräume eingeschaltet. Einmal im Monat stellen wir Ihnen in dieser Sendung die Musik in dieser Kirche vor. Bei uns im Studio des Münchner Kirchenradios ist Chordirektor Frank Höntgen. Unsere September-Ausgabe, die haben wir vor allem dem Orgelherbst gewidmet, dem Internationalen Musikfestival in St. Michael. Herr Dr. Höntgen, bringt so ein großes Festival denn eigentlich Ihre Kirchenmusik durcheinander? Muss man da schauen, dass die Kirche rechtzeitig geräumt und das Konzert pünktlich vorbei ist?
Also es bringt sie erstens nicht durcheinander, sondern es ist eine unglaublich wohltuende, wenn auch manchmal etwas organisatorisch anstrengende, bereichernde Zeit.
Was ist denn da organisatorisch anstrengend? Kann man sich ja so als normaler Gottesdienstbesucher oder Konzertbesucher gar nicht vorstellen.
Naja, Sonntag ist ja auch ohne Orgelherbst und zwar jede Woche einmal. Unser normales gottesdienstliches musikalisches Programm, das läuft ja durch. Und wenn jetzt dann ein Festival mit 7 Konzerten innerhalb von 2 Wochen on top dazukommt, da gehören dann ja auch die Künstler dazu, die proben wollen in der Kirche, die haben Übezeiten. Das kommt alles noch dazu. Das will gut koordiniert sein. Es müssen für die Konzerte Vorbereitungen getroffen werden. Das wird mein Kollege in der September-Ausgabe sicherlich erwähnt haben, dass wir eine große Leinwand in der Kirche aufstellen, wo man die Organisten auch beim Spiel beobachten kann. Es sind alles viele, es werden zusätzliche Stühle aufgestellt für die Konzerte im Hochchor oder in der Kreuzkapelle. Da muss man auch auf die Beichtzeiten sehr viel Rücksicht nehmen. Das ist ja auch unser seelsorglicher Auftrag in St. Michael. Das darf ja alles nicht geopfert werden für irgendein künstlerisches Ereignis. Und das macht eben diesen hohen Aufwand aus. Mal ganz davon abgesehen, dass Backstage natürlich viele Dinge auch noch laufen, wie Pressearbeit, Interviews und Programmheftgestaltung. Das sind alles Dinge, die immer noch on top dazukommen.
Das klingt jetzt aber doch so, als dass es mit dem Orgelherbst etwas zu tun hätte, dass Sie am 11. Oktober im Hochamt nur in Anführungsstrichen gregorianische Choräle singen.
Den Eindruck könnte man haben, aber dem ist genau nicht so. Wir legen sehr großen Wert auf Vielfalt und genau das bildet der Orgelherbst in diesem Jahr auch ab. Von Kammermusik über Barockmusik und ausgewählte Organisten, die ganz unterschiedliche Stile auch dann präsentieren. Und genau das soll die Kirchenmusik eben auch tun. Und da gehört eben auch der Blick zurück an die Ursprünge mit dem gregorianischen Choral. Arbeit ist es immer.
Und wer diesen Eindruck wirklich haben sollte, dass der Orgelherbst die Kirchenmusik in St. Michael durcheinander bringt, der wird eines Besseren belehrt, spätestens am 18. Oktober. Da führen Sie nämlich ein ganz großes Werk der Kirchenmusik auf.
Ja, und ein zwiespältiges zugleich. Wir machen uns daran, Schuberts letzte große Messkomposition, seine Messe Nummer 6 in S-Dur, wieder in den Gottesdienst zu holen. Wir haben das vor 2 Jahren schon mal gemacht, aber wenn man da sowas zum ersten Mal macht, steht es doch noch immer so ein bisschen unter dem Wiederaufführungseindruck. Und jetzt blicken wir doch mit einem größeren Maß an Gelassenheit und auch mit den Erfahrungen der Erstwirkung von vor 2 Jahren auf dieses Stück.
Ein schwieriges Werk. Warum?
Erstmal ist es ein Werk mit erstaunlichen Dimensionen. Es sind ja fast 60 Minuten Musik und das will in so eine Eucharistiefeier, von der man ja gewohnt ist, dass sie in etwas mehr als einer Stunde in Summe zu Ende ist. Das will man erstmal integrieren. Dazu haben wir uns auch ein paar Dinge überlegt, wie wir das machen und auch wie wir es mit unserer Liturgie heute in Einklang bringen. Denn zu Schuberts Zeiten galt ja noch eine andere,
die alte
Messe aus tridentinischer Zeit, nach tridentinischem Ritus. Und das haben wir heute eben nicht mehr.
Bevor wir darüber weiter sprechen, wollen wir uns zunächst einmal einen Ausschnitt aus dieser Messe anhören. Was haben Sie uns denn mitgebracht, Herr Dr. Hünken?
Ja, auch wirklich einen ganz ungewöhnlichen Ausschnitt aus dieser Messe, nämlich den ersten Teil des Credos, der schon ungewöhnlich anfängt, nämlich nur mit einem leisen Paukenwirbel. Und das gibt's in kaum einer anderen Messvertonung, so einen Effekt, wie man Ich glaube einleiten soll.
Das war ein Ausschnitt aus dem Credo der S-Dur-Messe Deutschverzeichnis 950 von Franz Schubert. Sie hören die Klangräume, die Sendung über die Kirchenmusik in der Münchner St. Michaelskirche, einem der Zentren für Kirchenmusik in der bayerischen Landeshauptstadt und, ich glaube, das darf man so sagen, auch weit darüber hinaus. Die letzte Messkomposition von Franz Schubert ist dort am 18. Oktober, also am Kirchweihsonntag, zu hören, im Hochamt um 9 Uhr. Herr Dr. Hünken, Sie haben schon gesagt, es ist ein schwieriges Werk, aber es ist auch ein bedeutendes Werk. Warum?
Das Bedeutsame an diesem Werk ist nicht nur sein Schwierigkeitsgrad und seine Ausdehnung, seine faktische Ausdehnung mit fast 60 Minuten Musik, sondern auch welche kompositorischen Ebenen Schubert anfängt auszuleuchten. Es ist ja eines seiner letzten Stücke überhaupt. Und es ist auch insofern noch bedeutsam, weil er einer der ersten Komponisten ist, der aus der Kirchenmusik in einen ganz anderen Kontext hinein komponiert, nämlich in den Pfarreikontext hinein, in den Kirchengemeinden. Also, dass er nicht mehr für den Hof schreibt, so wie das Mozart und Haydn noch getan haben, ob das jetzt ein weltlicher oder ein geistlicher Hof ist, das spielt da eigentlich keine Rolle, sondern dass er wirklich für eine Pfarrgemeinde schreibt und somit auch für deren Möglichkeiten. Und was das, sagen wir, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was das eben heißt, so ein komplexes Stück für einen Kirchenchor zu schreiben, das müssen also sehr engagierte und auch leidensfähige Sängerinnen und Sänger gewesen sein müssen, die dieses wirklich extrem schwer einzustudieren und schwer zu singende Werk dann eben auch gewidmet bekamen. Schubert hat es ja nie gehört, er ist ja vor der Erstaufführung gestorben.
Als Laie, so wie ich, macht man sich ja dann gerne romantische Vorstellungen. Da ist der letzte Lebenshauch des Komponisten noch hineingeflossen in dieses Werk. Ist das eine verkehrte Vorstellung? Hat Schubert halt einfach ein tolles musikalisches Werk komponiert? Oder merkt man das schon, dass hier jemand ganz am äußersten Rand seines Lebens noch was Großes geschaffen hat?
Ich denke, dass man das merkt, wenn auch mit einer anderen Prämisse. Ich glaube, dass wenn ein Mensch spürt, dass seine Zeit hier dem Ende zugeht, dass er sich vielleicht Dinge getraut, die er noch nicht zu schreiben gewagt hat. So eine Art von visionärem Ausblick über das eigene hinaus geprägt ist. Und das hört man bei Schuberts Messe in Es-Dur. Da sind Klänge drin, wo man sich denkt, so nach dem Motto, huch, was macht er jetzt? Vielleicht auch noch eine Abrechnung, aber nochmal eine Reflexion dessen, was Schubert mit seiner Spiritualität auch alles in seinem Leben erlebt hat. Warum sollte man in einer Messkomposition im Credo, die eh schon lang ist, den Passus et incarnatus est in Kombination mit Crucifixus etiam pro nobis verdoppeln? Warum sollte man das nochmal? Also er bringt es quasi zweimal mit unterschiedlichen Akzentuierungen. Das gleiche am Schluss mit Dona nobis pacem. Die Messe hätte unter Umständen 4 Minuten früher zu Ende sein können. Aber er greift das Agnus Dei-Thema, das Kreuz über dem Lamm nochmal auf und dann kommt der Frieden nochmal. Dieser letzte Frieden ist ein ganz anderer als der erste. Und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht eher unter dem Eindruck des Endes der eigenen Existenz schreibt, als so nach dem Motto, ich schreibe jetzt mal eine Messe und das wird an ganz bestimmten Stellen was irre Besonderes.
Spielt das, was Sie beschrieben haben, auch eine Rolle in der Wirkungsgeschichte dieser Messe? Sie ist ja teilweise sehr heftig abgelehnt worden, von Komponisten wiederentdeckt worden, von denen man das gar nicht erwartet hätte, von Johannes Brahms. Spiegelt sich das darin wider?
In einer Musikfachzeitschrift der damaligen Zeit ist diese Wiederentdeckung, und da wird immer von Ausgraben gesprochen. Ja, also das ist interessant, dass da archäologische Termini benutzt werden. Es war offensichtlich dem Autor so wichtig, zu dieser Wiederentdeckung Stellung zu nehmen, dass es gleich über 3 Ausgaben einen Artikel gab, also ein riesiges Werk von Rezension.
Das war in einer Musikzeitschrift.
In der Musikzeitschrift der damaligen Zeit. Ja. Und ich habe immer gedacht, so, wo ist denn jetzt bitte die Kritik an dem Stück? Interessant ist ja die Zeit, in der das passiert, 1865. Wir sind in der beginnenden zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da passiert kirchlich was. Da passiert auch kirchenmusikalisch was. Die sogenannte Cäcilianismusbewegung bricht sich der Bahn. Die Römer fangen an, sich abzuschotten. Der sogenannte Ultramontanismus fängt da an, Bahn zu greifen. Es findet eine ja schon fast brutal zu nennende Säuberung der Kirchenmusik von zeitgenössischen Elementen statt. Die Rückbesinnung auf die sogenannte gute alte Zeit, das hat es ja in vielen Phasen der Geschichte immer wieder gegeben, die Überhöhung und Verherrlichung dessen, was mal war. Frauen raus aus den kirchlichen Klangkörpern, also die Mitwirkung von Mädchen und Frauen wurde in den Kirchenchören per Edikt untersagt. Knabenchöre wurden an den Kathedralkirchen wieder installiert. Muliert Tatsächlich in Ecclesia, der arme Paulus musste da herhalten.
Für so manche hat in der Kirche nichts zu sagen.
Ja, genau. Und dann bitte singend auch schon gar nicht. Ne? Also all das ist Schwingung in dieser Zeit. Und der Rezensent sagt also, das kirchenmusikalische Schaffen Schuberts sei sowieso völlig überbewertet. Und dieses Stück sei nun wirklich nicht unter seinem sonst unbestrittenen Genius entstanden. Und dann kommt ein Nachsatz und das zieht einem verantwortungsvollen Musiker von heute fast die Schuhe aus. Und er schreibt dann wenigstens inhaltsgemäß, so wie ja auch die Kirchenmusik eines Haydn und eines Mozarts heute überhaupt keine Rolle mehr spielt und im Verlaufe der Zeit sicherlich eine kleine Episode darstellt. Also das müsste man sich wirklich heute mal auf der Zunge zergehen lassen, so 150 Jahre später die Musik von Haydn und Mozart mit Bausch und Bogen in so eine Nische zu stellen, so nach dem Motto, ach, die gab's halt auch noch. Aber das kann man vernachlässigen.
Das war eine Musik, wenn ich sie richtig verstanden habe, die war zu jener Zeit dann zu weltläufig, nicht dogmatisch genug.
Ja, nicht dogmatisch genug. Sie entsprach nicht dem Objektivitätscharakter. Liturgie hatte damals objektiv zu sein. Also sie sollte frei von Emotionen sein. Das sah man in der Musik der Renaissance, sah man das. Also, dass ein Komponist eine dermaßen Ich-Ansicht dieser liturgischen Texte zur Verfügung stellt und sie mit damit natürlich auch, wenn ein Ensemble sowas aufführt, zwingt er natürlich dem Ensemble letztendlich auch seine Sicht der Dinge auf. Das könnte man im Positiven wie im Negativen sehen, aber so ist es erstmal. Also wenn ich ein Stück von Schubert aufführe, begebe ich mich notwendigerweise auch in seine Innenansicht, nicht nur von Musik, sondern auch in seine Innenansicht von Kirche. Und dass Schubert da Stress mit hatte, sieht man ja auch an seinen textlichen Auslassungen im Credo. Es fehlen ja ein paar Sätze im Credo. Und die fehlen nicht, weil er keine bessere Vorlage hatte, sondern weil Schubert sie wirklich ausdrücklich nicht vertont hat. Was ja bei Haydn zum Beispiel auch. Es gibt ja auch mal Haydn-Messen, wo auch mal ein Satz fehlt. Aber dem muss man sich aussetzen. Und das haben die damaligen Verantwortlichen eben gesagt, so eine Musik, auch siehe Puccini oder Verdi, das wollen wir nicht haben. Das ist nicht Kirche, das ist nicht kirchlich.
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus dem Sanctus der S-Dur-Messe von Franz Schubert. Sie wird am 18. Oktober in der Münchner Michaelskirche den Hauptgottesdienst um 9 Uhr begleiten und vertiefen. Der Chordirektor Frank Höhnken dirigiert das Orchester und die Sänger. Und Sie haben wahrscheinlich viel zu tun. Sie haben es ja schon gesagt, es ist die längste Messe, die Schubert geschrieben hat.
Ja, es ist auch konzentrationstechnisch ein enormer Akt, also über so ein langes Stück wie 13 Minuten Gloria oder 15 Minuten Credo, auch die Spannung zu halten. Also die Messkompositionen sind ja, wenn man die ganz großen wie H-Moll-Messe von Bach oder Missa Solemnis von Mozart oder Bruckner F-Moll-Messe mal außen vor lässt, sind die normalen Messkompositionen da alle etwas kürzer. Und aber es ist auch, ich finde es auch eine spannende Herausforderung, diese Spannung ja nicht nur auf Chor und Orchester zu übertragen, sondern eben auch auf die auf die mitfeiernde Gemeinde, die ja aktiv zuhört und diesen Spannungsbogen ja auch mitgehen muss.
Etwas kürzer wird es dann am letzten Oktobersonntag. Dann wird der Gottesdienst von einer ganz anders gearteten Musik begleitet, nämlich aus der Erbauungszeit der St. Michaelskirche aus dem 16. Jahrhundert. Sie haben vorher schon ein bisschen über diese Renaissance-Musik gesprochen. Was führen Sie denn am 25. Oktober für eine Messe auf?
Es ist eines der sogenannten letzteren Stücke. Es ist eine Messe aus dem Spätwerk von Orlando di Lasso. Und sie trägt den Beinamen Missa Sopra Osculetur Me. Und es ist der erste Vers des Hohen Liedes.
Aus dem Alten Testament.
Aus dem Alten Testament. Und das Canticum Canticorum, das Lied der Lieder, das wird auch immer noch dem König Salomon so ein bisschen zugeschrieben. In so einer alten Übersetzung sieht man dann immer noch das Wort Salomon
oben drüber stehen. Salomos,
das Hade Salomonis. Und es ist ja hocherotische Literatur. Und das in einem so heiligen Buch. Und aber das finde ich auch, das macht es auch wieder für uns menschlich greifbar. Das,
vielleicht gerade das, dort wichtig, ja.
Ganz genau, dort wichtig, ja. Die Auswahl dieses Stückes ist für den Messbesucher oder den Gottesdienstbesucher in St. Michael so im ersten Blick vielleicht gar nicht nachvollziehbar, weil es mit einem Ereignis zusammenhängt, was einen Tag vorher in der Michaelskirche stattfindet. Am Samstag werden bei uns 3 junge Jesuiten zu Priestern geweiht. Und Teile dieser Messkomposition wird auch in der Weiheliturgie erklingen. Und das war eigentlich für mich der Auslöser zu sagen, das passt von der Anlage der Weiheliturgie, passt diese Überschrift sowohl gut dahin, und dann soll sie auch am Sonntag im Hochamt dann komplett erklingen.
Ich frage mich natürlich, warum dieses Werk von Orlando di Lasso diese Zeile aus dem Hohen Lied aufgreift. In der deutschen Übersetzung heißt es ja, er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Die vertonten Texte sind aber doch die ganz normalen Messtexte. Wie kommt der Komponist jetzt auf einen solchen Titel?
Es gibt ein Stück für 8-stimmigen Chor von Orlando di Lasso, was genau diese ersten Verse aus dem Hohen Lied vertont. Und die musikalische Struktur dieser Motette hat Orlando di Lasso quasi als Vorlage genommen, um damit so weit zu spielen, dass er damit die ganzen Textvorlagen des Ordinarium Missae vertont. Also es ist eine Art von musikalischem Steinbruch, den er quasi sich selber zur Verfügung gestellt hat und es dann auf andere Texte und andere Formstrukturen überträgt. Daher kommt heißt auch die Messe in der Überschrift Missa Sopra, also Messe über Osculetur Me, und das über ist seine eigene Komposition.
Also der hat den Namen des Steinbruchs dann für das ganze vollendete Werk verwendet, so kann man das so sagen. Wie erreicht es denn diese Musik, dass man ihr so gebannt zuhört? Wir haben ja vorher gerade über Schubert gesprochen, über große persönliche Ausbrüche und Gefühle. Das gibt es ja in dieser Musik nicht, das haben wir oft hier in dieser Sendung auch besprochen. Aber immer wieder begleitet mich da die Frage, warum höre ich da so gebannt zu?
Schubert suggeriert einem, wie in der Werbung, Sanctus am Anfang heißt staunende Ehrfurcht. Ist ganz leise, mit einem Tremolo in den Geigen, der Chor singt ganz leise. Bei Lassus ist der Anfang des Kyries genauso wie der des Glorias, immer mit Nuancen, aber die Stimmung, es gibt keinen Unterschied zwischen laut und leise oder zwischen schnell und langsam. Es gibt ein Tempus Ordinarium, das ist der Pulsschlag des Menschen, also das läuft sehr homogen miteinander, aber was es dann in einem auslöst, welche Faser der Seele da auf einmal das Schwingen, welche Saiten in der Seele auf einmal das Schwingen beginnen. Die musikalischen Mittel dieser Zeit waren doch, ich will nicht sagen formal, aber sie waren von ganz bestimmt von einer kunstfertigen Konstruktivität geprägt. dass dann mit dieser in Anführungsstrichen neutraleren oder noch nicht emotional aufgeladenen Musik das Ereignis eigentlich in einem selber stattfindet. Also eigentlich genau andersrum. Mhm. Die Ergriffenheit findet statt, nicht weil mir von außen einer suggeriert, dass das jetzt ganz toll ist, was ich da sehe. Also und das ist vielleicht das Faszinosum.
Sie haben uns einen Ausschnitt aus dieser Komposition mitgebracht. Welchen denn?
Ich habe das Kyrie mitgebracht, und zwar, weil wir ja auch schon mal ein Kyrie gehört haben von James McMillan ganz am Anfang. Und dass man einfach mal sieht, wie unterschiedlich diese emotionalen Ebenen in der zur Verfügungstellung eben sein können. Hier mit wesentlich weniger eigenem Anteil, mehr konstruktivistisch, und bei James McMillan dann auch mit einem sehr starken emotionalen Eigenanteil. Deswegen hören wir jetzt das Kyrie aus Orlando di Lassos achtstimmiger Missa sopra Osculeto me.
Klangräume, die Sendung zur Musik in der Münchner Michaelskirche. Die Messe Sopra Osculeto Me von Orlando di Lasso hören Sie dort am 25. Oktober um 9 Uhr. Wir kommen allmählich zum Schluss unserer kirchenmusikalischen Plauderei, aber nicht ohne vorher noch einmal auf den Orgelherbst in St. Michael aufmerksam zu machen, der ja am 4. Oktober beginnt, um 16 Uhr mit einem Konzert von Ton Koopmann, einem der ganz großen Interpreten, vor allem barocker Musik, und mit dem Schlusskonzert ist auch eine neue CD von Ihrem Kollegen verbunden, Herr Dr. Höntgen. Michaels Organist Peter Krufler hat da was ganz Besonderes aufgenommen.
Ja, und zwar nachdem er das Spektrum der Möglichkeiten unseres wirklich wundervollen Instrumentes mit seinen beiden ersten CDs beispielhaft ausgelotet hat, hat er sich diesmal Stücke herausgesucht, die original überhaupt nicht für die Orgel geschrieben sind, sondern diese ganze CD steht unter der großen Überschrift Transkriptionen, also Übertragungen von Orchesterstücken, wirklich großen Werken der spätromantischen und postromantischen sinfonischen Literatur, Ravel, Franz Liszt, Debussy. Das ist faszinierend, wie er nicht nur musikalisch, hochmusikalisch und künstlerisch wirklich ein Glanzpunkt, diese CD, aber wie er vor allen Dingen unser Instrument mit all seinen Facetten einsetzt. mir tun dann fast unsere Orchestermusiker immer so ein bisschen leid, wenn ich dann überlege, wenn die so eine CD hören oder wenn die meinen Kollegen an der Orgel hören, dann denken sie nach dem Motto, na, das ist auch so eine Art ganz besonderer, künstlerisch hochwertiger Jobkiller, indem er quasi so viele Planstellen eines Orchesters mit einem einzigen Instrument ersetzt. Das ist natürlich deutlich zu kurz gegriffen und Sie merken ja auch schon den leicht humoristischen Einschlag meiner Bemerkungen. Aber ich finde das ganz faszinierend. Sonst hat man ja schon, wenn man so andere Sendeanstalten hört, die sich hauptsächlich mit der Verbreitung klassischer Musik, ohne jetzt einen Sendernamen zu nennen, also im Tagewerk so beschäftigen, da gibt es ja Transkriptionen, das zieht einem ja die Schuhe aus. Also wo man dann wirklich merkt, hey, da spielt jetzt die Solo-Oboe etwas, was sonst ein Sänger singt, wo Text drunter ist. Und das ist so brutal gegen das phrasiert, was man normalerweise da mit Text auch wirklich erspüren kann. Und das ist hier wirklich ein gelungenes Beispiel, wie man es bitte richtig macht. Also dass es eine ganz andere Sicht eines Stückes ist, ohne dass man das Stück verrät und ohne dass man seine eigentliche Intention auf einmal komplett vom Tisch fegt. Wir hören gleich zum Auszug oder am Schluss dieser Sendung einen zum Auszug. Man ist als Kirchenmusiker dann doch in dieser Terminologie drin. Das kann man fast gar nicht verhindern. Also am Schluss dieser Sendung freut es mich sehr, dass wir ein Stück aus dieser neuen CD hören von Maurice Ravel. Eine Suite aus seiner Opernmusik Daphnis et Chloé. Und das ist der letzte Satz.
Bleibt mir noch hinzuzufügen, dass man diese CD natürlich nach den Gottesdiensten in St. Michael direkt dort erwerben kann, aber sie kommt in den nächsten Tagen auch in den Handel. Und worauf ich auch noch hinweisen muss, ist, dass Sie diese Sendung wie immer auch auf münchner-kirchenradio.de/klangräume nachhören können. Dort finden Sie auch einen Link zum Programm der Michaelsmusik und damit auch zum Münchner Orgelherbst der internationalen Konzertreihe in St. Michael. Ganz herzlich darf ich mich noch bei Chordirektor Frank Höntgen bedanken, der im Studio zu Gast war und die Musikauswahl besorgt hat. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und ich freue mich, wenn Sie am 30. Oktober wieder bei den Klangräumen mit dabei sind. Bis dahin verabschiedet sich Alois Bierl.